Ja, wie wir wohl gemerkt haben, sind wir mit dem Johannesevangelium im letzten Kapitel. Ich habe ja in den reichlich 2 Jahren, die jetzt hinter uns liegen, 27 Gottesdienste aus dem Johannesevangelium hier gehabt. Ich erwarte nicht, dass ihr euch an jeden erinnert, gell? Weil das wird schwierig. Aber die Spannweite des Johannesevangeliums ist ja gewaltig, gell? Wir haben angefangen, Kapitel 1, da ging es um das Wort und das Licht, was ja alles Christus ist, der Sohn Gottes, wie Johannes uns auch bezeugt, der allein gewordene seitens des Vaters, der in diesen Kosmos hineinkam. Und das war ja schon eine ganz spannende Geschichte am Anfang, wohl das Wichtigste mit. Dann haben wir ihn begleitet durch seinen irdischen Dienst, seine Wunder, die er gewirkt hat. Es ging ja gleich im Kapitel 2 mit dem Wasser zu Wein machen los und viele, viele andere Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, vielleicht später noch ein Wort dazu. Und der Höhepunkt war ja dann wieder, und das dürfen wir nicht unterschätzen, sein Sterben und Auferstehen, wie sich in dieser Geschichte im Grunde die ganze Prophetie des Alten Testamentes erfüllt hat. Also Gott hat alles schon vorhergesagt, wie das laufen soll, und wir haben hier den entscheidenden Schritt in der Heilsgeschichte damit betrachten können, mit dem sich alles geändert hat. Und ihr alle da wart, und hier waren nur 3 oder 4 Leute im Saal, da haben wir uns beklagt über die Umstände in der Welt, gell, und haben dann feststellen dürfen, ja, mit Gott regiert, er setzt ein und setzt ab. Warum rege ich mich auf, gell, über das, was rundherum passiert? Ihr guckt ja selber oder hört zumindest Nachrichten, was alles so in der Welt passiert, auch in unserem Land. Und wenn wir nicht wüssten, dass mit diesem Ereignis, wie es uns hier auch Johannes schildert, in den Kapiteln 18 bis 20 alles geändert hat, gell, und jetzt sozusagen die Heilsgeschichte seit 2000 Jahren ihren Fortschritt nimmt, und Gott das genau nach seinem Plan dahin bringt, wo er es hinhaben will. Ja, dann könnte ich eigentlich ganz ruhig sein, gell? Warum ich das jetzt jedes Mal erzähle, ist, weil mir das so geht. Gell? Ich könnte mich jeden Tag pausenlos aufregen über das, was passiert. Und dann guckt sie gelegentlich so von der Seite, gell? Und da denke ich immer, jetzt denkt sie, da hast du gepredigt, reg dich nicht auf, Gott regelt alles, und dann fängst du schon wieder an und machst dir Gedanken und regst dich eben auf. Gell? Ja, so sind wir. Und glaube ja nicht, dass ich besser bin als du, ist wahrscheinlich eher umgedreht, gell? Dass ihr besser seid als ich auf dem Gebiet. Und ja, und das kann uns aber beruhigen, gell? Zu wissen, es ist alles in seiner Hand. Und wenn wir jetzt über die Erfüllung der Schrift dann eben weitergehen, in das letzte Kapitel des Johannes-Evangeliums, und wir sehen, dass nach seiner Auferstehung Jesus sich dreimal seinen Lernenden zeigt, wie es Johannes beschreibt, und wie er mit Petrus redet. Das ist auch interessant, was wir heute noch uns anschauen wollen, wie er ja, ihm einerseits hilft, zum anderen auch zurechtweist, und ja, was alles so für Aspekte da mitspielen, ist schon auch sehr interessant. Und wir haben ja die Eingangsworte schon gehört vom Kapitel 21. Ich will trotzdem nochmal die ersten 3 Verse lesen, damit das wieder ins Bewusstsein kommt. Auch für die, die das später vielleicht irgendwann irgendwo hören. Johannes schreibt hier ab Vers 1 im 21. Kapitel: Nachdem das alles passiert ist, was ich eben erzählt habe, nach diesem offenbarte Jesus sich nochmals den Lernenden. Er war ja schon zweimal da. Dazu gleich noch ein Wort. Und zwar am Meer von Tiberias, das ist der See Genezareth. Wer schon mal da war, weiß, wie das aussieht. Am See Genezareth, auf der Westseite, da wo Tiberias ist, ist das Ufer sehr flach. Das spielt auch noch eine Rolle mit in der Geschichte hier. Und da offenbarte er sich so. Und jetzt macht der Johannes einen Doppelpunkt und sagt dann, zählt auf, wer dabei ist. Es gilt Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael, der von Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus in Nummer 2 und zwei andere aus seinen Lernenden. Der eine von den anderen war sicher Johannes, weil der Johannes sich nie mit Namen nennt und immer nur sagt, der andere, der ihn liebte, der gefragt hat, der hinterherläuft und so, gell? Also er schildert das immer so, dass du nicht weißt genau, wer das ist. War ein bescheidener Mensch. Wir hätten vielleicht geschrieben, ja, Wolfgang war auch dabei, gell, und so, weil wir uns so toll finden. Nee, Johannes war da sehr bescheiden. Und jetzt sagt Simon Petrus zu seinen 6 anderen Brüdern, die da noch stehen, also den Jüngern, sie waren ja insgesamt 7, da sagt er, ich gehe fischen. Ist eigentlich falsch, gell? Ich gehe, was weiß ich, wir gehen heute Nachmittag spazieren, gell, irgendwo. Und ich gehe fischen. Er war ja Fischer. Und bitte, wenn die Nacht kommt und die haben nachts gefischt offensichtlich, dann war das sein Beruf. Er hatte ja ein Unternehmen, gell. Er war Fischereiunternehmer für die damalige Zeit. Vielleicht nicht das, was wir uns heute vorstellen. Aber ja, ein Fischer, der sicher auch ein paar Leute hatte, und wie auch immer. Jedenfalls sagt er, ich gehe fischen. Was sagen die anderen? Auch wir kommen mit dir. Was sollen wir sonst machen? Wir ist eh nichts los hier, wir fischen mit. Und dann gingen sie hinaus, stiegen in das Schiff und dann, wie eben schon gehört, in jener Nacht fingen sie nichts. Nichts, gell? Da steht wirklich nichts. Das ist also ungewöhnlich. Gar nichts zu fangen. Und fällt dir da was auf, wenn jetzt steht Petrus da und sagt, ich gehe jetzt fischen, ich gehe fischen. Gell? Und ich erinnere mich, als ich vor 24 Jahren die etliche von euch kennenlernte, da war das ein gängiger Spruch unter den Brüdern, den ich zwar kannte, aber nie gebraucht habe vorher, dass die Jakobus zitiert haben, Kapitel 4, Vers 15, wo Jakobus sagt, anstatt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir das und das tun. Gell? Also Petrus sagt, ich gehe jetzt fischen. Und hätte vielleicht mal daran gedacht, dass sein Gott, den er verehrt hat, vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und hätte gesagt, ja, so Jahwe will, gell? Auch wenn er den Namen vielleicht nicht ausgesprochen hätte, dann gehen wir fischen. Hätten sie vielleicht etwas gefangen, gell? Könnte man meinen. Das ist eine Lehrstunde auch für uns. Wir lernen doch hier aus der Geschichte etwas. Und ja, in jener Nacht fingen sie nichts, offensichtlich aus diesem Beweggrund heraus, des mangelnden Gottvertrauens. Wobei Jesus das wieder benutzt, dann natürlich, um sie zu belehren, gell, sie zu beschämen. Und solche Umstände werden ja auch in unser Leben hineingestellt, dass wir dann hinterher merken, Mensch, bist du noch ganz normal, gell? Jetzt bist du wieder so aus eigener Kraft losgezogen und alles ist schiefgegangen. Hättest mal vorher den Herrn gefragt, vielleicht wäre es dann besser geworden. Also das lerne ich sogar daraus, aus der Geschichte. Und die Begebenheit oder so eine Begebenheit gab es ja schon mal zu Beginn des Dienstes Jesu. Davon berichtet uns Lukas und das will ich euch mal vorlesen, Lukas Kapitel 5, weil die Schlussfolgerung daraus ist auch interessant. Lukas 5 ab Vers 4. Da beschreibt der Lukas uns eine fast gleiche Situation. Da heißt es, als er aber aufhörte zu sprechen, sagte er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sagte, derselbe Fischer, gell? Meister, wir mühten uns die ganze Nacht hindurch und bekamen nicht einen. Aber aufgrund deiner Rede werde ich das Netz hinablassen. Ja, sie haben wieder, hatten nichts gefangen. Jetzt sagt Jesus, fahr nochmal raus, jetzt klappt das bestimmt. Und dann heißt es weiter, und dies tuend umschlossen sie eine vielzählige Menge Fische, aber ihre Netze zerrissen. Hier sind die zerrissen, gell? Beim Johannes am Ende des Dienstes Jesu, die Geschichte, die wir schon gehört haben, da sind die Netze nicht zerrissen, gell? Was da drin war, darüber reden wir noch. Und Rainer nickt, da weiß schon, was kommt. Und jetzt heißt es weiter, und sie wirkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, damit sie winkten, Entschuldigung, ich habe falsch gelesen. Sie winkten ihnen, damit die auch kommen, und sie füllten beide Schiffe und die drohten versenkt zu werden. Es war eine Menge Fische, gell? Beide Schiffe waren voll. Und als Petrus das wahrnahm, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, geh heraus aus unserer Mitte, gell? Geh weg von mir, denn ich bin ein verfehlender Mann, ich bin ein Sünder. Und was sagt jetzt Jesus zu Petrus in dem Moment? Da sagt er, Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen lebend fangen. Menschenfischer, gell? Ist ein bekannter Begriff, der so in traditionellen Sprachgebrauch vorkommt. Also ab jetzt wirst du Menschenfischer sein, von jetzt an wirst du Menschen lebend fangen. Was wird er wohl gedacht haben, gell? Als Fischer jetzt, wie geht das, wie soll ich Menschen fangen? Und hier in der Geschichte mit den Fischen im Johannesevangelium, da müssen wir jetzt mal weiterlesen, die nächsten Verse. Und jetzt überleg mal, wenn du das hörst, da redet der Herr war schon wer, gell? Jesus war schon was in dieser Zeit auch für die Lernenden, aber trotzdem rein berufsmäßig, ausbildungsmäßig war Jesus ja, Zimmermann. Gell? Der war bestimmt ein guter Zimmermann, keine Frage, das hat er ja gelernt und er war Gottes Sohn. Und jetzt redet ein Zimmermann mit einem Profifischer, gell? Die unterhalten sich. Also Profifischer heißt, er hat das professionell gemacht, das war sein Beruf, wie ich schon sagte, er hat eine Firma gehabt. So, und jetzt guck mal, wie die Geschichte weitergeht. Johannes 21 ab Vers 4. Da heißt es, als aber schon der frühe Morgen wurde, steht Jesus am Strand. Allerdings nahmen die Lernenden nicht wahr, dass es Jesus ist. Also die kamen wieder mit ihrem Schiff und da stand einer am Ufer. Und haben sich vielleicht gewundert, was macht er da, gell? Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, zu den Männern im Schiff, Kindlein, habt ihr nicht etwas Zukost? Zukost nach dem griechischen Grundtext ist das, was das Brot legst, gell? Und zur damaligen Zeit war Zukost meistens gebratener oder gekochter Fisch. Sie gehen jetzt halt Fischerei, Geschäfte, da gab es halt viel Fisch. Und die Zukost, also das, was du aufs Brot legst, das war Fisch. Da sagt Jesus, sagt sie ihnen, habt ihr nicht was, das ich aufs Brot legen kann, gell? Zukost. Und da sagen sie, sie antworten ihm und sagen, nein, gell? Ja, wir haben da nichts gefangen, gell? Da kannst du auch nichts aufs Brot legen. Und jetzt sagt der Zimmermann, Sohn, der war bestimmt meisterlich in seinem Beruf gewesen, zu dem Profifischer sagt er jetzt, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Was hättest du jetzt gedacht, gell, als Profifischer, der Zimmermann will uns erzählen, dass wir das Netz auf die andere Seite schmeißen vom Schiff, gell, dann würden wir was fangen. Das ist sowas von unlogisch. Gell. Aber was machen die? Johannes sagt, sie warfen es aus, nehmen auf der rechten Seite, und waren wegen der Menge der Fische nicht mehr stark genug, es zu ziehen. Daher sagt jener Lernende, welchen Jesus liebte, das ist wieder der Johannes, gell? Jener Lernende, er erwähnt sich nie mit Namen, sagt zu Petrus, es ist der Herr, gell, der da steht, es ist der Herr, der uns jetzt erzählt, wir sollen das Netz auf die andere Seite schmeißen. Und Simon Petrus war ja der Dynamische von allen, gell, der Feurige, da war man vorne dran. Simon Petrus nun hört das, dass es der Herr ist, und was macht er? Er gürtet das Obergewand um, und denn er war nackt, Fackel erschmach und warf sich hinein in das Meer. Petrus, gell? Weißt du, das ist der Herr, nichts wie ihn, gell? Egal wie tief das Wasser ist, spielt keine Rolle. Ja, er war nackt, das heißt, der Begriff nackt, den muss man immer genau untersuchen, heißt in Griechisch Gymnos. Denk mal an Gymnastik, an Gymnasium, gell? In Deutsch ist ja Gymnasium was ganz anderes, die Engländer machen das richtig, da ist das Gymnasium ist da die Fitnesshöhle, Fitnessclub, also da, wo man Muskeln trainiert, das heißt im englischen Gymnasium, also im griechischen, das stimmt, gell? Gymnos, weil die sind früher nackt in der Rennbahn gelaufen, nicht nackt ganz, sondern eben leicht begleitet, daher kommt das. Also das Wort nackt im Griechischen kann heißen, ich habe nur die Unterwäsche an, ich bin leicht begleitet, schlecht begleitet, ärmlich begleitet und es kann auch sein, denk an die Worte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, ganz nackt. Gell? Also ich muss immer am Text prüfen, was heißt das Gymnos. Und hier heißt Gymnos, der Petrus hatte was an, aber eben nur sein Untergewand und nicht das Obergewand. Jetzt zieht er Jesus und sagt, muss mich ordentlich anziehen, gell, wenn ich dahin gehe zu Jesus, und macht mich das Obergewand oben drüber und wirft sich ins Meer. Dazu später noch ein Wort. Und die anderen Lernenden kamen in dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen. 200 Ellen sind ungefähr 100 Meter, gell, nach unserer unserem Längenmaß. Und sie schleppten das Netz der Fische. Ja, scheinbar eine harmlose Geschichte, gell, wenn du die so liest, wenn du nichts dabei denkst. Aber jetzt nochmal zu den Einzelheiten etwas. Der Zimmermannssohn sagt zum Profi, schmeiß das Netz auf die rechte Seite, dann kannst du was fangen. Die haben das gemacht und sie haben tatsächlich was gefangen. Heißt doch, wenn ich an die erste Geschichte denke, aus Lukas 5, wo sie nichts gefangen haben, oder wo er hier am Anfang sagte, hier im Johannes, bevor die Nacht anfing, ich gehe fischen, gell? Also wenn ich was unternehmen will, dann soll ich bitte auch mal meinen Herrn fragen, ist das jetzt ein okay, gell, was ich gerade machen will? Und dann könnte das vielleicht gelingen. Es gibt ja noch mehr so Beispiele. Ich will euch nur noch eins nennen. Als Paulus, Silas und Timotheus loszogen zu missionieren, da wollten die in den Nordosten der Türkei gehen, was heute Türkei ist. Gell? Und da heißt, der Geist verwehrte es ihnen. Und dann hat der Geist ihnen gesagt, nee, ihr müsst nach Griechenland und am Balkan gehen. Gell? Das war eine ganz andere Richtung. Also siehst du auch hier, man hätte mal fragen sollen, Herr, wo sollen wir denn jetzt missionieren? Gell? Sollen wir dahin gehen oder dahin gehen? Ich habe das früher auch nie gemacht. Gell? Ich bin ja lange genug von Haus zu Haus gelaufen, von hier durch die Dörfer gezogen am Vogelsberg. Ich habe vorher nie gefragt, soll ich dahin gehen oder dahin gehen? Gell? Hat auch nichts gebracht, davon abgesehen. Das hat auch andere Gründe. Aber das ist uns doch überhaupt nicht eingefallen, gell? Dass wir früher mal gefragt hätten, ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Wobei das für uns gar kein Thema gewesen wäre. Da gab es eine Zuteilung und die hast du gemacht. Gell? Also, ich lerne hier aus der Geschichte, aus dem Anfang, wenn du was machen willst, egal was, dann frag deinen Herrn, ob das okay ist. Vielleicht sagt er ja, wie auch immer, durch äußere Umstände, durch deinen Nachbar, durch deine Frau, durch irgendjemanden, mach das nicht, mach es so. Gell? Oder wie auch immer. Also mal lernen, auf die Stimme Gottes zu hören in meinem Leben. Das wäre schön. Und jener Lernende, welchen Jesus liebte, wie der Text hier sagt, ist eben der Johannes, offensichtlich. Der liebt ihn wie einen Freund. Es gibt eine ganze Menge Hinweise. Es war der andere, der da hinterher lief. Also wir haben immer wieder Hinweise. Und Johannes, das ist interessant, erkannte als erster, dass das Jesus war, gell, der da am Ufer stand. Und nicht mal der Petrus hat das mitgekriegt, sondern hat erst auf Hinweis des Johannes, hat er gesagt, jetzt nichts wie hin, gell, und hat sich ins Wasser geworfen. Ja, und die Ausleger jetzt, wenn die alle liest, die sich mit dem Johannes beschäftigen, da sagen welche, ja, der ist geschwommen, andere sagen, der ist gewartet, gell, weil 100 Meter, Tiberias, flaches Ufer, da kannst du laufen. Und andere sagen, nee, der ging auf dem Wasser, gell? Spielt das eine Rolle? Also an solchen Dingen hängen sich die Ausleger auf, gell? Wie er denn nur ans Ufer gekommen wäre, anstatt hier mal an die Sache zu denken, um die es hier geht. Nämlich, was hier passiert, dass in dem Moment, wo ich als armer, kleiner Wicht mal auf meinen Herrn höre, und plötzlich habe ich Erfolg. Gell? Also wir sollten ein bisschen Gott vertrauen lernen in unserem Leben. Und denken wir dran, wenn ich sage wir, gell, meine ich in erster Linie mich, weil ich mal wieder mal feststelle, dass es damit nicht immer so weit her ist. Es ist so, gell, und ich bin ganz sicher, wenn ihr alle jetzt mal so in euch geht, was du vielleicht für dich sagen, ja, er hat schon recht, gell, mir geht es gelegentlich auch so. Und ich finde das gut, wenn wir uns daran ab und zu erinnern. So, aber die Geschichte ist ja noch lange nicht zu Ende. Und wenn wir mal uns das nächste Stück angucken, da wird es auch nochmal richtig spannend. Da heißt es ab Vers 9, als sie nun an das Land hinaufstiegen, erblicken sie ein angelegtes Kohlenfeuer und Speisefisch und Brot darauf liegend. Hat einer gegrillt, gell? Fisch und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Speisefischen, welche ihr nun gefangen habt. Daher stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz überquellend voll von Fischen, 153 auf das Land. Hab mir überlegt, wie groß waren die, gell? Ein Fischernetz ist ja ziemlich groß. Also 153 Heringe, die kriegst du da locker in so...
Große Fische.
Ja, eben, deswegen müssen das große Fische gewesen sein, gell? 153 Fische, wenn du das Netz kaum schleppen kannst, es ist ja nicht zu rissen, gell? Er zog es auf das Land und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht, wie damals beim ersten Mal, gell? Lukas 5, wo es zerrissen ist und wo sie zwei Schiffe gefüllt haben, die bald untergegangen sind. So, und jetzt sagt Jesus zu ihnen, kommt herbei, frühstückt. Das ist schön, gell? Und der Herr sagt, frühstückt. Und nicht einer der Lernenden aber wagt ihn ausforschend zu fragen, du, wer bist du? Denn sie nahmen wahr, dass es der Herr ist. Gell? Bis dahin haben sie es alle geschnallt und haben gewusst, das ist Jesus. So, Jesus kommt, nimmt das Brot, gibt es ihnen und gleicherweise auch den Speisefisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus den Lernenden offenbart wurde, nachdem er aus den Gestorbenen erweckt worden war. So, ja, nichts Besonderes, oder? Warum sagt hier der Johannes ausgerechnet, dass das 153 Fische waren? 153 Fische, egal wie groß, die Zahl ist interessant. Jetzt kannst du mal die Zahlenbrüder alle fragen, gell? Da gibt es eine ganze Menge von. Auf meiner Internetseite könnt ihr die wichtigsten nachlesen, mit ihren Zahlen sind sie alle drauf. Hat meine liebe Schwester alles abgetippt und ich habe das dann da veröffentlicht, damit jeder gucken kann, was hat Heller gesagt, was hat Hase da gesagt, Weinreb, eine Schwester aus der Schweiz, die nicht mit Namen genannt werden will. Und wenn ich keinen vergessen habe, Salomon noch, ja, kommt auch noch dazu. Und interessant, wie teilweise sich das unterscheidet, andererseits aber auch, wie es Übereinstimmung gibt. Und wenn es hier um 153 geht, um 154, um 17, wir wollen gerade noch ein bisschen Zahlenspiele machen jetzt, damit ihr auch mal seht, wie die Zahlenseite der heilsgeschichtlichen Prophetie aussieht, was man natürlich übertreiben kann, gell? Es gibt Brüder, die haben vor vielen Jahren, er ist beim Herrn, gell, hat mich ein Bruder, ein Zahlenfetischist, mal gefragt, ob ich denn nicht bereit wäre, mit ihm ein neues Testament nach Zahlen zu machen. Weil man aufgrund der Zahlen in der Mathematik des Grundtextes die Originaltexte wiederherstellen könnte. Gell. Dem habe ich damals ganz freundlich gesagt, dass er sich da einen anderen suchen muss, gell, weil ich hatte anderes vor, als jetzt mich in Zahlen zu ergehen. Ich habe nichts gegen die Bibelzahlen, keine Frage. das Grundsystem ist hervorragend. Gell? Wogegen ich was habe, ist, das zu übertreiben. Und wenn ich die Übertreibung dann mir angucke, das nur grundsätzlich, damit ihr das auch mal gehört habt, dann sehe ich, dass man durch raffinierte Schachzüge innerhalb des Zahlensystems so lange schieben kann, bis das rauskommt, was ich brauche. Und sowas lehne ich ab. Das muss ganz klar sein, das muss dastehen. Hier zum Beispiel steht, das sind 153 Fische. Und da kann ich jetzt nachforschen, was hat das mit der 153 auf sich. Jesus hatte doch auch einen Fisch, da lag doch schon da auf dem Grill, gell? Brot und gegrillter Fisch. Das war sozusagen der 154. Fisch, den Jesus dort hatte, wenn man jetzt alle Fische zusammenrechnet. Und jetzt ist die Frage, was haben die beiden Zahlen zu bedeuten? Und wenn ich so durch die Brüder gehe, ich fange mal mit Gerhard Salomon an. Manche kennen ihn vielleicht noch von euch. Okay. Ich habe nur noch seine Witwe kennengelernt und seine Tochter, ihn selber nicht, als später Quereinsteiger. Gell? Er sagt, 153 heißt Vollendung Israels. Und da sind sich eigentlich alle, die heilsgeschichtlich so ticken wie wir, einig, dass die 153 mit der Zielvollendung Israels zu tun hat. Salomon sagt noch, das Interessante ist, dass wenn man die Zahl auseinander nimmt, das auch wieder auf Israel deutet und auf den geistlichen Aspekt, weil er sagt, diese 153 sind auch 12 mal 12, 144, plus 9. Also 144 ist eine Israel-Zahl, 144.000 und 12 mal 12.000 und 9. Da sind sich auch alle einig, ist die Zahl für die Frucht des Geistes. 9-mal Früchte des Geistes, gell? Galater 5. Würde also heißen, 153 beinhaltet die Fülle, die geistliche Vollendung, die Fülle Israels. So legt er das aus. Ich will mal ein Stück zitieren aus seinem Buch. Salomon sagt, es ist auffallend, dass Jesus hier am See Tiberias nicht allen 12, sondern nur 7 seiner Apostel als eine Auswahl erscheint. Werft das Netz zur Rechten des Schiffes, werdet ihr finden. Das soll heißen, predigt nur auch diesem verworfenen Israel, so werdet ihr eine stattliche Erstlingsgemeinde sehen. Zwar nur ein Zugnetz voll aus dem ganzen See, aber doch ein volles Netz, 153 Fische. Und diese Gemeinde wird nicht zerrissen sein, wie das Israel nach dem Fleisch, sondern ein Ganzes. Ja, er bezieht sich jetzt auf die herausgerufenen Erstlinge aus Israel. Ja, dann kann man meinen, ich sehe noch ein bisschen mehr dahinter, aber okay, das ist ein guter Anfang. 153 weist also auch nach Salomon auf die Vollendung Israels hin. 153 Fische, Israel kommt zum Ziel, die Zielzahl. Adolf Heller, den kennen auch noch etliche von euch vermutlich, aber ich nicht, habe ihn nur gehört und gelesen. Er sagt, 153 ist die Zahl der Ausmündung der Wege Gottes. Ausmündung der Wege Gottes, heilsgeschichtlich, gehört auch Israel dazu. Und er macht noch eine Ergänzung und sagt, diese 153 ist entweder die Summe von irgendwas oder ist auch als Produkt aufzufassen. Ich will es kurz erklären. Hier kommen wir jetzt in eine Linie rein, die auch Haselnack von Dreden hat und Weinreb. Habe ich den vorhin erwähnt? Ja, okay. Friedrich Weinreb, jüdischer Schriftsteller und so weiter, ein bisschen philosophisch und chassidisch oder kassidisch, wie man das spricht, weiß ich gar nicht, zu dem später. Also hier, ich bin ja noch bei Heller, er sagt also, die 153 ist auch die Summe von 1 bis 17 aller Zahlen. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 16 plus 17 macht 153. Das ist also eine Dreieckszahl. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal gehört hat. Dreieckszahl, wenn du die alle aufschreibst, 1 bis 17 unten hin, dann kommt danach die 16, gell? Und dann die 15 ist mal einer weniger. Und ganz am Ende steht die 1. Das ist ein Dreieck. Ja. Und dieses Dreieck, Dreieckszahl, gibt 153. Denken schon wieder welche an Davidstern. Ja. Ah, da sind lauter zwischen Dreiecke drin, viele 153er und so. Könnte sein. Und diese 153 ist das Produkt, sagt Heller, aus 9 mal 17. Weil die 9 die Geistesfülle ist, Frucht des Geistes, und 17 die geistliche Vollendung. Und auf dieser Schiene jetzt deutet also die 153 wiederum als eine heilsgeschichtliche Erfüllung der Verheißungen an Israel, wie Gott das vorgesehen hat. Was hier fehlt bei Heller, vermisse ich den 154. Fisch. Und den 154. hat auch Pasedank mit berücksichtigt, weiß ich, wer den noch kennt. Ich kenne nur seinen Bruder. Auch wenn der ein bisschen schräg war, also was wir unter Brüdern manchmal so sagen, aber er hat mit Zahlen kann er sich aus. Und jetzt sagt er, die 153 ist das Ziel, stimmt auch, gell, mit den anderen überein, als geschichtliches Ziel für Israel. Die 154 ist die Zahl, damit ist auch die Schwester aus der Schweiz ja unterwegs, die heißt Sammlung, gell, 154 Sammlung. 153 ist das Ziel, 154 die Sammlung. Wenn wir jetzt dran denken, und dass der 154. Fisch gegrillt war, die anderen waren ja noch frisch, gell? Der 154. war gegrillt, was lerne ich denn da draus? Das heißt, der 154. Fisch, der die Sammlung vollendet, der ist schon durchs Feuer gegangen. Wer ist denn heilsgeschichtlich, damit alles gesammelt werden kann, schon mal durchs Feuer gegangen? Ja, da denke ich gleich an Jesus, der da am Ufer stand und den Fisch gegrillt hat, den einen, weil er damit deutlich machen will, ihr habt Israel gefangen und ich vollende alles, ich bin schon mal, hab dafür bezahlt, gell, auf Golgatha. Jetzt erscheine ich euch schon das dritte Mal nach meiner Auferstehung. Also hier kannst du sozusagen fast unbegrenzt weitermachen. Ich habe noch zwei Sachen, die ich auch toll finde. Weinreb zum Beispiel geht ganz anders ran an die 153, obwohl er im Ziel auch dort ist, wo die anderen sind. Er sagt, das Wort gut im Hebräischen hat den Zahlenwert 17, also die sozusagen geistliche Vollendung. Tov, gut heißt Tov im Hebräischen, hat die Zahl 17, wenn wir die Buchstaben als Zahlen nehmen, zusammenrechnen. Und wenn ich wieder an die Dreieckszahl denke, wo die 17 eine Rolle spielt, weil das eine Dreieckszahl ist, die 153 und die 17 spielt eine große Rolle drin, dann deutet er das auf die Auferstehung Jesu, auch richtig, da stand ja am Ufer, der jetzt als sozusagen 154. Fisch dagestanden hat und alles sammelt, also die Sammlung. Und Weinreb sagt, er dreht das jetzt rum, die Dreieckszahl, stellt das Dreieck auf den Kopf, gell, so hier oben die Fläche, er sagt die 17, das Ganze oben, dann sammelt die 17, die 16 ein, dann die 15, die 14 bis 101, gell. Na, die 17 hat dann alles gesammelt. Woran denkst du da, gell? Da denke ich an Römer 11, 36, aus ihm, durch ihn, hinein in ihn ist das ganze All. Er hat aufgrund der 17, der geistlichen Vollendung, alles gesammelt. Alles kommt in ihn zurück. Das ist Weinreb in seinen Gedanken und finde ich auch hochinteressant, auch wenn manche Brüder ihn total ablehnen, was ich wieder gar nicht verstehe. Ich muss ja nicht alles glauben, was jemand sagt, aber das, was stimmt, stimmt. Gell? Und das hat mich schon immer begeistert. Jo, noch ein paar Anonyme am Rand vielleicht. Interessant ist auch noch, im Alten Testament steht ja, ich bin Gott. Ani Elohim. Und dieses Ani Elohim hat die Zahlwert 153. Das ist eine Dreieckszahl, das habe ich schon erwähnt. dass die 154 die Vollendung bedeutet, auch die Vollendung der Leiden in Christus, haben wir auch schon annähernd besprochen. Er hat die Leiden vollendet, er ist schon durchs Feuer gegangen. Also, das waren nur so die wenigen Hinweise, wo ich der Meinung bin, die sind biblisch vertretbar. Gell? Es gibt jetzt auch noch andere Rechnungen, jetzt kannst du noch mit Zwischenwerten rechnen, Zahlwerte, Zwischenwerte. Es hat mein Bruder, der studierter Physiker, ist gesagt, nichts gibt's nicht. Und wenn jetzt eine Zahl steht, zum Beispiel 12, gell, was ist zwischen der 1 und der 2? Da ist nichts, das kann nicht sein. Gell? Also zwischen 1 und 2 muss auch was sein. Und da sagt jemand, da gibt es eine Zwischenzahl. Gell? Jetzt kannst du mit den Zwischenzahlen mal rechnen oder mit dem sogenannten Akbash-Wert, also kannst du es auch rückwärts machen und kannst es untereinander machen, du kannst es die hebräische Bibel nehmen, dieser Quadrat geschrieben, früher kannst du die nach 100, ich habe ein Computerprogramm, da kannst du in alle Richtungen analysieren, wo gibt es jetzt Übereinstimmungen, wie sind die Zahlen, was könnte das bedeuten, Bibelcode gibt es auch. Also da bewegen wir uns dann schon in eine Richtung, die ich nicht mehr ganz so köstlich finde, mir sind die einfachen Sachen lieber, die ich noch verstehen kann und so wie ich es eben hier auch heute Morgen geschildert habe, aufgrund der wenigen Brüder, die sich damit beschäftigt haben. So, aber jetzt zurück zum Text. Wir sind ja noch in der Geschichte mit dem Fischfang. Und jetzt sagt Jesus, der Johannes vielmehr sagt, es war das dritte Mal, dass Jesus hier erschien, den Lernenden. Was waren denn die ersten beiden Male? Ich erinnere an Johannes Kapitel 20, waren die Jünger versammelt und aus Furcht vor den Juden hatten sie die Tür zugemacht, verschlossen. Johannes 20,19. Und kommt Jesus mitten unter sie hinein. Gell? Und diese Geschichte erzählen die Lernenden den Übrigen, die nicht dabei waren. Und da sagt der Thomas dann, das glaube ich nicht. Gell? Wenn ich nicht die Nägel mal sehe bei Jesus, Johannes 20, 26, dann glaube ich das nicht. Und was macht Jesus jetzt? Er ist so gnädig. Gell? 8 Tage später sind die alle zusammen, da sagt der Thomas dabei, ist die Tür wieder zu. Und eine Woche später kommt Jesus nochmal dahin. Und jetzt zeigt er dem Thomas die Nägel mal. Und was sagt er dann? Mein Herr und mein Gott. Ja. Ich habe es gesehen, jetzt glaube ich. Ja. Also es gibt ja Leute, da wo ich herkomme, aus dem Kommunismus, gilt der Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Da habe ich mal zu einem gesagt, hast du deinen Verstand schon mal gesehen? Die Schlussfolgerung kann auch keiner. Ne? Und ob er das begriffen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls siehst du da dran, was das für ein Unsinn ist. Gell? Also Thomas war der ungläubige Thomas, aber ich bin sicher, die anderen waren auch nicht viel besser. Mit uns wird es genauso gehen, wenn wir dabei gewesen wären. Jesus hat das benutzt, diese Geschichte, immer um seinen Lernenden ein Stück weiterzuhelfen, ihnen zu sagen, wie es denn wirklich ist. So, und jetzt im Text geht es weiter. Wir haben ja noch ein paar Verse. Ab Vers 15. Da sie nun frühstückten, was schön, wir mit Jesus frühstücken, das täte ich auch gerne mal. Egal was es gibt. Gell. Also, als sie nun frühstückten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm, der Petrus, ja, Herr, du nimmst wahr oder weißt, dass ich dich wie einen Freund liebe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmlein. Nochmals sagt er ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagt zu ihm, ja, Herr, ich habe es ja da eben schon gesagt, gell? Du nimmst doch wahr, dass ich dich wie einen Freund liebe. Jesus sagt zu ihm, behüte meine Schafe. Er sagt zum dritten Mal zu ihm, ist das lästig, gell? Zum dritten Mal sagt er zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich wie einen Freund? Petrus wurde betrübt, dass er das dritte Mal zu ihm sagte, liebst du mich wie einen Freund? Und er sagt zu ihm, Herr, du nimmst alles wahr, du erkennst, dass ich dich wie einen Freund liebe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Also wenn ich da gesessen hätte, gell, hätte ich auch gesagt, Mensch, dreimal muss er fragen, gell, der weiß doch, was im Menschen ist, man muss ja da noch fragen. Dieser dreifache Hinweis, da gibt es auch viele, viele Deutungen dazu. Ich will mich nur auf ein paar Fakten beschränken, die hier stehen, den Rest muss ich ja selber denken. Er sagt zum ersten Mal, Jesus fragt, liebst du mich? Nimmt er das Wort für die Gottesliebe, Agabao, also das Verb davon. Und beim zweiten Mal wieder, liebst du mich mit der Gottesliebe, gell? Und beim dritten Mal fragt Jesus dann, liebst du mich mit der Freundesliebe, Phileo, gell? Und der Petrus aber, der antwortet immer mit der Freundesliebe. Egal, was Jesus gefragt hat, immer Phileo, 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 gell? Ich liebe dich wie ein Freund. Und die Antwort Jesu, die unterscheidet sich dreimal, das ist jedes Mal eine andere. Er sagt beim ersten Mal, weide meine Lämmlein. Beim zweiten Mal sagt er, behüte meine Schafe. Und beim dritten Mal, weide meine Schafe. Ja, jetzt kannst du daraus eine wunderbare theologische Überlegung machen, die am Ende keiner mehr versteht. Für mich ist hier wichtig, dass er hier mit dieser Frage A, dem Petrus eine Gelegenheit gibt, die dreimal der Verleugnung wieder gut zu machen, im Menschensinne gesprochen. Er hat ihn vorher dreimal verleugnet. Vor Golgatha, da das letzte Mal im Hof des hohen Priesters, gell? Da war übrigens Johannes dabei, der kannte den. Und jetzt gibt Jesus ihm Gelegenheit, dreimal zu bezeugen, ich liebe dich, gell? Ich liebe dich, ich liebe dich, auch wenn ich dich verleugnet habe, ich bin wieder zurück, weil Jesus hat jetzt ihm gesagt, bist du einst zurückgekehrt, dann stärke deine Brüder. Heißt also, lerne aus der schlechten Erfahrung, wenn du wiederkommst, kannst du anderen helfen. Was hier noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass der Oberhirte, nämlich Jesus selber, nicht nur die Schafe füttert, also weide meine Schafe oder meine Lämmlein, heißt der Füttersee, das ist das Wort für Weiden, wenn ich Gras fresse zum Beispiel. Und das andere, zweite ist, behüte meine Schafe, das heißt Hirten, wörtlich Hirten, wie ein Hirte, der sich um die Schafe kümmert. Also ein Hirte kümmert sich darum und sieht, dass sie was zu fressen haben. Der Oberhirte, Johannes Kapitel 10, was wissen wir von dem? Von dem wissen wir, dass er der ideale Hirte ist und nicht nur zu fressen gibt und aufpasst, dass der nichts passiert, sondern sogar noch seine Seele für seine Schafe einsetzt. Und hier haben wir das Beispiel wieder nach der erfüllten heilsgeschichtlichen zielführenden Verwendung, wie immer du das sehen willst, dass eben diese profanen, in Anführungszeichen, Geschichten, die Jesus hier sozusagen unterstützt oder einfach veranlasst und dann erklärt, immer auf das große Ziel weisen, auf ihn hin, gell? Der gebratene Fisch, der bessere Hirte, das geistliche Ziel, die Sammlung für alles, immer ist Jesus, Golgatha, mit dabei. Und wenn Petrus ja richtig sagt, du nimmst alles wahr, das ist mehrfach im Johannes-Evangelium bezeugt, dass die Jünger und auch selbst Fremde, die Juden, ihn immer wieder unterstützt haben in dieser Sicht, auch unbewusst zum Teil. Das heißt, falsche Zeugen haben mit einer Lüge die Wahrheit gesagt. Das ist ganz interessant, dass sie immer wieder bezeugt haben, ja, der hat was an sich. Er behauptet zwar, ist Gottes Sohn, deswegen müsste er sterben. Aber der lehrt wie sonst niemand. Gell? Also Jesus, der erkennt uns und weiß alles. Und das hat Petrus gewusst und sagt jetzt zu ihm, warum fragst du das immer? Gell? Weil du siehst doch, dass ich dich liebe. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, du hast auch gesehen, dass ich dich dreimal verleugnen werde, gell? Das hast du vorher gewusst. Und hier sehen wir, könntest du sagen, ja, Gott ist ungerecht, er manipuliert uns und was weiß ich. Das dient doch alles zum Lernen. Gott drückt mich ins Fettnäpfchen, anschließend holt er mich wieder raus, gell? Was lerne ich dann raus? Ja, ich muss mal auf meinen Herrn vertrauen, gell? egal was passiert, das ist ganz einfach. Das ist das allereinfachste Lehrbeispiel hier in dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir das sehen können, ja, ich habe ja noch ein Ding stehen, das muss ich noch kurz erzählen. Er hat ja auch bei der Geschichte mit Nathanael gesagt, ich habe dich schon gesehen oder wahrgenommen, als du unter dem Feigenbaum warst. Und hat er Reinhold uns noch eine schöne Erklärung gegeben vor längerer Zeit, dass eine schwangere Jüdin sich unter einen Feigenbaum setzt. Warum habe ich vergessen, warum sie sich da hinsetzte?
Das ist ja eine übliche Übersetzung, dass sie auch Israelit ist.
Also, dass sie zeigen kann, dass das, was geboren wird, ein Israelit ist, weil sie in einer römischen Besatzung gelebt haben. Genau sowas. Ich habe überlegt, wie war das? Gell? Die Erklärung fehlte mir. Und jetzt könnte man annehmen, dass auch hier bei Nathanael nicht der selber vorher irgendwo noch im Feigenbaum gesessen hat und Jesus das wahrgenommen hat, sondern dass er ihn schon kannte, ehe er geboren war. Gell? Also Gott nimmt alles wahr. Er kennt unser Geroll, das ist schon unsere DNS und DNA, ehe überhaupt ein Lebewesen zustande kommt. Und das spielt hier eine Rolle mit. So, und jetzt im Text den Rest nach. Hier heißt es, jetzt in dem Gespräch, also jetzt redet Jesus nochmal mit Petrus, den er eben gefragt hat, liebst du mich? Und jetzt redet er mit Petrus und lehrt ihm noch etwas, das auch für uns wichtig ist. Das heißt im Text hier, sich umwenden, da blickt Petrus den Lernenden nachfolgen, den Jesus liebte. Jetzt redet der Johannes wieder von sich, ja. Das war der Johannes, der sich auch bei dem Mahl an seine Brust lehnte und sagte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als ihm Petrus diesen wahrnahm, den anderen, den Johannes, sagte er zu Jesus, Herr, dieser aber, der Johannes, was ist mit ihm? Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Es ging daher dieses Wort hinaus unter den Brüdern, jener Lernende, nämlich Johannes, stirbt nicht. Aber Jesus sagte nicht zu ihm, dass er nicht stirbt. Buschfunk, ja, gibt es heute auch noch. Sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Ja, kann man so mit seinem Bruder reden, gell? Ich laufe im Rhein durch die Gegend, gell? Und dann kommt der Eugen hinterher, und dann sag ich, was ist denn mit dem da, gell? Und dann sagt Jesus zu mir, was geht dich das an? Gell? Da kann er so lange nachlaufen, wie er will. Pass auf dich auf, gell? Das ist entscheidend. Das lerne ich ja aus der Geschichte. Also diese Dinge, die uns hier so ja, quasi unterschwellig immer wieder auch erklärt werden, haben alle einen tiefen Sinn. Und ich kann hier nur sagen, es muss möglich sein, dass wir, und da gelten ja einige Worte Jesu wieder auch für uns, dass wir sagen müssen, wir sind alle Brüder. Gell? Der Lehrer ist Jesus. Wir lernen von Jesus. Also was sagt, überhebst du dich über deinen Bruder? Was guckst du den schief an? Warum zweifelst du an dem, was er macht? Guck lieber, dass du dich deinem Herrn unterstellst. Zieh erst den Balken aus deinem Auge, ehe du den Splitter beim Bruder siehst. Vertragt euch. Lasst euch stehen, wenn er gemeinsam was macht und du nicht immer kritisieren, nicht immer das suchen, wo es nicht stimmt, gell? Da sind wir doch ganz schnell dabei. Wir haben 99% Übereinstimmung und jetzt hacken wir uns über das 1%, wo es nicht stimmt. Gell? Da sieht alles anders. Begreif endlich, dass ich recht habe. Und solche Brüder gibt es auch. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, weil ich finde das furchtbar. Man kann seine Meinung sagen, dann lassen wir sie stehen. Ja? Der andere kann auch seine Meinung sagen und wir lassen ihn stehen. Das hat mit der Liebe Gottes zu tun. So, und damit ich hier die Kurve kriege am Ende, will ich noch die Verse 24 und 25 lesen. Da steht noch was Schönes drin, was wir vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen immer. Das heißt hier, dieser ist der Lernende, der diese Ereignisse betreffend bezeugt. Johannes spricht wieder von sich. Und der dies schrieb. Und wir nehmen wahr, dass sein Zeugnis wahr ist. Also ich, Johannes, habe alles ordentlich aufgeschrieben. Ihr könnt glauben, was da steht. Es sind aber auch viele andere Dinge, welche Jesus tat. Wenn diese jeweils einzeln geschrieben würden, vermute ich, sagt Johannes, dass der Kosmos die geschriebenen Büchlein nicht zu fassen vermag. Also, was ist Jesus? Ist er nicht auch der Schöpfer, gell? Hebräer 1. Wenn er alles gemacht hat, wenn er, und ich denke auch an seine vielen Wundertaten, die er vollbracht hat, dann kannst du das gar nicht alles aufschreiben. Wenn du alles aufschreiben wolltest, was er bewirkt hat, wie jedes einzelne Elektron, Atom und so weiter an der Schöpfung funktioniert und sich dreht, wenn du das alles beschreiben wolltest, es gibt ja viele dicke Fachbücher, gell, über alles Mögliche, dann gibt es wirklich keinen Platz in diesem Kosmos, um das alles aufzuschreiben. Wenn ich mich auf Johannes beschränke, und damit will ich schließen, dann muss ich sagen, der Johannes hat sich bemüht, sein Evangelium, was inspiriert war, klar, aufzubauen, im Grunde auf 7 Wunder Jesu. Das fängt an mit dem Kapitel 2, Wasser in Wein verwandeln, Kapitel 4, die Heilung von dem Sohn des Beamten, oder in Kapitel 5, die Heilung des Lahmen, da am Teich Bethesda. Dann geht es um die Speisung von 5000 im Kapitel 6. Wir haben im Kapitel 6 auch noch das Wandeln auf dem Wasser, wo ein Herr Lamsa sagt, ja, Jesus stand am Ufer, ja, was nicht dort steht. Oder Kapitel 9, die Heilung des Blindgeborenen. Und im Kapitel 11, die Erweckung des Lazarus. Und jetzt könnte man eigentlich noch ein 8. Wunder hinzufügen, nämlich das, über das wir heute geredet haben. Das war der Fischzug am Ende, der wunderbare Fischzug mit den 153 Fischen. Ja. Und jetzt am Ende des Johannesevangeliums die Frage, die du dir selber stellen kannst, war das nicht ein spannendes Buch? Ja. Jetzt haben wir 27 Mal darüber geredet am Sonntagmorgen. Und im Hauskreis sind wir auch dabei, schon seit einigen Monaten das zu behandeln. Wie lange das dauern wird, wissen wir nicht so genau. Wir sind jetzt beim Kapitel 3, Vers 8. Da kommt ja noch ein bisschen was. Ja. Aber ich finde es interessant, dass auch die Leibesgemeinde, die Glieder am Leib des Christus, wenn du dazu gehörst, du und auch ich, eine Menge aus dem Johannesevangelium lernen können und dass das so bleibt. Dazu segne der Herr sein Wort. Amen. Amen.